Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann aus Amerika und Christian Bayer aus Bonn. Guten Tag, die Herren.
Hallo zusammen.
Hallo.
Jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen, gesprochen, dass so viel passiert ist, dass wir echt Schwierigkeiten hatten, festzulegen, worüber wir denn mal reden wollten. Aber das Wesentliche oder das Amüsanteste zumindest für mich fand ich dann doch den Bankrun bei der Silicon Valley Bank, wo ich ein bisschen dachte, ja, jetzt auch noch hier. Habt ihr mitgekriegt, was da passiert ist so genau?
Ja, schon ein bisschen.
Da gratuliere ich.
es ist halt quasi ein textbuchmäßiger Bankrun gewesen.
Okay. Irgendjemand hat das Vertrauen in die Bank verloren und wollte dann all sein Geld haben.
Ja, nee. Also das, ich weiß auch nicht, ob es ein textbuchmäßiger Bankrun war.
Also schon. Ich weiß nicht, ob die Bank hat, so wie ich mal, so habe ich es verstanden. Korrigiere mich, ja, aber die Bank hatte in relativ an sich langweilige Anlagen investiert, die aber eben langfristig waren. Ja, also insofern, ich habe eine Stelle, wo es vielleicht nicht ganz textbuchmäßig ist. Die Leute hatten Depositen bei der Bank die Bank hat bis dato immer relativ gute Konditionen angeboten für ihre Depositen.
Diese Depositen waren halt groß. Und genau. Die waren halt so groß, dass sie nicht mehr versichert sind. Es gibt ja auch und gerade in den USA, das wurde auch in der Zuge der Finanzkrise nochmal saftig erhöht, eine relativ großzügige Versicherung von Depositen, die ja genau dafür da sind, eben klassische Bankruns zu verhindern. Also ich kann das mal privat auch fast erzählen. Also du kannst das selbst Ehepaare, das gilt dann nochmal verdoppelt und für jedes Konto extra. Also du kannst es wirklich, also du musst schon sehr viel Cash haben im Grunde genommen, damit du, also du musst schon echt fast nicht aufpassen. Also jedenfalls als Privatperson, sagen wir mal, das waren ja jetzt keine, deren Kunden waren ja keine Privatpersonen, um in den USA wirklich drüber zu liegen über der Grenze, ja, wo du nicht mehr versichert bist, weil es nicht pro Person, sondern pro Konto gilt.
Okay, wie viel ist denn das? Ich glaube, bei uns sind es 100.000, oder?
Ja, genau. Ich meine, $250.000 okay, oder wow. So pro Konto, pro Person. Müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Aber ich habe mich das letzte Mal, als ich mit meiner Frau drüber unterhalten habe, ich gesagt, da sind wir weit von weg. Da brauchen wir erstmal nicht mehr drauf achten. Ja. Mhm. Insofern, also für Privatpersonen ist sie schon sehr, sehr großzügig ausgebaut in den USA. Aber was eben wohl der Fall war, ist, dass deren Kunden oder deren Deposit Kunden hauptsächlich halt so Firmen waren, also Startups, wohl auch schon ein bisschen weiterentwickelte Startups, also jenseits, sagen wir mal, dieser ikonischen Garagenfirmen und so. Mhm. Das heißt, die haben halt da relativ große Cash-Accounts gehabt, einerseits, weil die vermutlich angespart haben, also Unternehmer, jedenfalls am Anfang, wollen halt liquide sein und zum Teil werden die aber auch relativ große Payroll, wie sagt man auf Deutsch, Lohnsummen, also monatlich auszuzahlen haben und da musst du die natürlich mal liegen lassen irgendwo.
Das heißt, die Kohle, die sie von ihren Investoren gegeben haben, haben sie erstmal aufs Sparbuch gelegt sozusagen.
Ja, vermutlich, weil du das halt nicht verausgabst, sondern über die Zeit verausgabst. Der ökonomische Begriff nennt sich da Working Capital, also du musst halt so liquide Mittel rumliegen haben, um halt so deine laufenden Ausgaben, unter anderem zum Beispiel Löhne musst du ja jeden Monat auszahlen können und so. Und das scheint relativ groß gewesen zu sein bei den Kunden. Und die waren dann halt tatsächlich über diesem Limit. Das heißt, da waren einige Depositen, die nicht versichert gewesen wären, wenn die Bank untergegangen wäre. Also jedenfalls am Anfang, bevor man dann die Politikmaßnahmen gemacht hat.
Gut, wobei erstmal fing das ja damit an, dass einige Kunden gesehen haben, dass sie auf anderen Konten günstigere Konditionen bekamen.
Ja, so viel. Ja. Und die ING, die gibt ja jetzt auch 3% Zinsen.
So in etwa. Und dann haben die halt das gemacht, was eben bei rein digital geführten Konten ganz einfach ist, das Geld von einem Tag auf den anderen transferiert auf das andere Konto. Und dadurch hatte die Silicon Valley Bank erstmal relativ große Abflüsse. Und eben ungewöhnlich große Abflüsse auch, weil das alles erstmal wenig Kleinkunden waren, die halt sagen, ja komm irgendwie, ich habe da, weiß ich nicht, 10.000 Euro liegen Ob ich jetzt da 1% oder 1,5% Zinsen drauf kriege, das sind 50 Euro im Jahr, da zahle ich noch Steuern drauf, keine Ahnung, ist mir jetzt nicht die Mühe wert. Ja, die dann aber in der Summe für eine Bank natürlich viel ausmachen, wenn ich da viele von habe, sondern eben wenige große Kunden, die sich gesagt haben, ja komm, auf 1 Million ist 0,5% Zins, ja. Da lohnt sich doch, den Überweisungsträger auszufüllen. Ja.
Die natürlich auch alle in so einem Ökosystem sind, ne? Also das sind nicht nur wenige große, sondern vermutlich Leute, die sich alle irgendwo... Naja, früher hat man gesagt, beim Golf, auf dem Golfplatz treffen, vielleicht jetzt weiß ich nicht, was,
also, die haben ein kleines
Ökosystem. Okay. Die treffen sich halt in ihren Start-up-Bars, keine Ahnung, oder so, ja. Oder
was solche Leute halt so machen, ne?
Was solche Leute halt so machen, ich weiß das ja nicht, in meinem langweiligen Mittleren Westen, was die da treiben, aber der Punkt ist, ich halte es für wahrscheinlich, dass man da miteinander geredet hat. Ja. Aber Christian, trotzdem, also mein Eindruck oder meine Lesart ist eigentlich tatsächlich ein bisschen was anderes. Und jetzt verstehe ich ja, warum du das als klassischen Bankrun bezeichnest. Also ich dachte, die Lesart, die ich so mitbekommen habe, ist eher die tatsächlich, dass es auf der Aktivseite angefangen hat. Nämlich mit anderen Worten, dass die eben sehr, sehr langfristige Staatsanleihen gehalten haben. Also die waren auch auf der Aktivseite wohl relativ langweilig investiert. Also jetzt keine irgendwie, also nicht so wie es 2007, 2008 war, ja, wo sie diese ganz komplexen Immobilienkreditprodukte und Derivate und so weiter und so fort, halt da diese ganzen strukturierten Assets, wie man das ja dann genannt hat, auf die letztlich alle auf dem amerikanischen Häusermarkt sozusagen real aufgebaut haben, aber über verschiedene Schritte, wo da am Ende keiner mehr durchgeblickt hat, wer was eigentlich wem schuldet, sondern es waren ja eigentlich Staatsanleihen, die auf der Vermögensseite gehalten haben, die relativ langweilig sind, außer dass sie eben langfristig gelten. Und wenn bei langfristigen Anleihen hast du halt ein Zinserhöhungsrisiko. Ja? Also das war jedenfalls das Narrativ, das ich genau. bekommen habe. Also ein Zinserhöhungsrisiko, weil der Punkt, also vielleicht soll ich nochmal erklären, von den Lesern, weil es dann eben so ist.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie funktioniert das? Weil ich habe doch eine Anleihe und da kriege ich halt Zinsen drauf und alles ist gut.
Ja, aber die wurden abgeschlossen in der Niedrigzinsphase. Ja? Und ja. Dann lagen die da rum. Ja. Ja, und haben...
Also ich kaufe eine Anleihe, die gibt halt nur 0,5% Zinsen oder so, aber die gibt sie halt.
Ein 30-Jähriger, ja, ja, oder so. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, was die hatten.
Ach so, und wenn jetzt die Zinsen steigen und ich will das Ding in 5 Jahren verkaufen und dann gibt's frische Anleihen, die 7% zahlen, kriege ich für meine 5% Anleihe natürlich kein Geld mehr. Ja,
kannst diese Anlagen heute nur für deutlich unter Nennwert, der Nennwert ist ja immer 100, sozusagen 100, ja, da, wenn du die hältst bis zum Ende, kriegst du wieder 100 zurück, ja. Aber in der Zeit hast du halt nur relativ wenig Zinsen bekommen. Und je länger die Anlage läuft, desto größer ist ja dann der Verlust relativ zu dem, was du machen könntest, wenn du das Geld liquide hättest und dann in, sagen wir mal, in neue Einjährige oder so investieren könntest, die dann, keine Ahnung, 4 oder 5% machen. Und das ist sozusagen, ja, okay.
Genau. Und da ergab sich jetzt das Problem halt für die Bank, dass sie zu den Konditionen, zu denen die Leute ihre Depositen bei der Bank gehalten haben, machte sie keine Verluste. Weil sie hat kaum Zinsen gezahlt, hat aber auch kaum Zinsen auf ihre Vermögensgegenstände bekommen, die sie in ihrer Bilanz hatte. Da machte sie keine Verluste. Wenn sie aber die Zinsen hätte erhöht auf die Depositen, um die Leute zu halten, um mit der Konkurrenz mitzugehen, weil sie eben auch diese Anleger, also bei den Depositen hatte, die Kunden, die sehr stark auf Zinsunterschiede reagiert haben, hätte sie mitgehen müssen, dann hätte sie angefangen, auf die Depositen Verluste zu machen, die sie wiederum nicht unbedingt hätte darstellen können. Und daraus ergab sich diese Situation, dass, naja, wenn alle Sachen bis zur Fälligkeit gehalten worden wären, dann ist die Bank nicht insolvent.
Ja, und wenn unsere Katze eine Kuh wäre, könnten wir sie auf den Tisch melken.
Ja, dadurch, so, dass genau. Die Leute aber gesagt haben, die Depositen, da brauche ich jetzt höhere Zinsen für, sonst gehe ich zu einer anderen Bank. Dadurch war sie, ja, es ist halt die Frage, ist sie insolvent oder ist sie illiquide?
Ja, es ist ein bisschen Haarspalterei, ne? Aber
da
ja.
Sieht man an der Stelle, ist natürlich diese Differenzierung zwischen insolvent und illiquide ist wie gesagt, Haarspalterei, weil... Wenn alle Leute das so gemacht hätten, da wäre sie liquide und solvent gewesen, wenn alle Leute nicht die Liquidität abgezogen hätten. In dem Moment, wo sie die Liquidität abziehen, muss die Bank anfangen, die Vermögensgegenstände zum jetzigen Marktpreis zu verkaufen und realisiert also die Kursverluste, die sie dadurch hat, dass sie höhere, dass es jetzt höhere Zinsen auf alternative Anlagen.
Dann wird's aber insolvent. Also dann, weil, insolvent.
Und dann wird sie an der Stelle insolvent.
Was ich glaube ich sagen wollte, ist es in dem Sinne kein ganz klassischer Bankrun. Also es ist ein Bankrun, weil sich Illiquiditäts- und Insolvenzprobleme eben miteinander sozusagen verschränkt haben. Aber ein klassischer Bankrun, also es war nicht reine Psychologie. Also mit anderen Worten ist nicht, weil ich geglaubt habe, dass du rennst, will ich auch rennen. Und obwohl eigentlich sonst die Bank überhaupt nichts passiert ist, sondern es gab ja fundamentale Gründe, warum Leute eben weg wollten von der Bank, nämlich gestiegene Zinsen. Ja, und zwar, das hat Auswirkungen auf der Passiv sowohl als auch auf der Aktivseite. In dem Sinne, also es ist nicht eine reine sozusagen selbsterfüllende Prophezeiung. Das will ich, glaube ich, nur sagen. Das
ja,
ist fair.
Ja, das ist fair.
Und dann war der Laden pleite und ist gekauft worden. Nee, der ist nicht gekauft worden. Ich habe es tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, weil ich mich so über...
Nee, gekauft worden ist ja nicht. Die sind
einfach pleite gegangen.
Nein. Wieso? Die sind nicht pleite gegangen. Doch, die haben sie zugemacht, genau. Und eine andere Bank, die haben sie dann unterstützt, oder wie war das nochmal? Müsste ich jetzt auch nochmal nach.
Genau, aber sie haben halt alle Depositen ohne Limit garantiert.
Ja, aber und das ist halt der Punkt.
Genau. Okay. Und das ist halt natürlich dann auch wiederum ganz fiese Auswirkungen auf, also wenn man das auf die Frage von Glaubwürdigkeit von Politik und zum Beispiel auch auf die Frage, ja, Rüdiger hat das ja gerade erwähnt, wenn ich jetzt Sorge habe wegen der Solvenz oder Liquidität von Banken und wegen Bankruns, dann könnte ich ja hingehen und in den USA mein Geld, wenn ich viel Geld habe, auf mehrere Konten verteilen. Was natürlich an sich in so einer Situation hilfreich ist, um das Bankensystem in Gänze stabil zu halten, weil ja ich die Zahl derjenigen, die sozusagen um mein Geld konkurrieren können, an der Stelle klein halte. Ja, weil wenn ich schon bei 10 Banken bin, dass ich dann irgendwie, wo ist die 11. und wo schiebe ich das Geld jetzt hin und bei welchen lasse ich das noch, ja, das ist dann schwierig.
Ja, wenn ich das jetzt auf die Spitze treibe, also mein gesamtes Geld über alle Banken so verteile, dass ich immer versichert bin und wenn das alle machen, funktionieren die Banken dann überhaupt noch?
Weil, ja, dann habe ich das Problem, das ist natürlich, ich schränke den, also hier ist das Interessante vielleicht ist, dass das Problem bei der Silicon Valley Bank dadurch entstanden ist, dass es viel Wettbewerb zwischen Banken gibt. Und diese 250.000 Dollar-Grenze, die führt natürlich für die Großanleger dazu, ein Stück weit den Bankenwettbewerb einzuschränken. Weil ich neben dem, also jedenfalls den Bankenwettbewerb, der nur über die Zinsen geht, nur über den Preis geht, einzuschränken. Ja, weil ich mir jetzt auch Gedanken machen muss darüber, wie sicher ist eigentlich diese Bank, also über Qualität auch noch Wettbewerb hab. Und Qualitätswettbewerb führt zu einer Einschränkung des Preiswettbewerbs. So, und das heißt, die Banken können typischerweise, wenn es auch Qualitätswettbewerb gibt, wie überall anders, Qualitätswettbewerb heißt meistens, dass die Unternehmen größere Margen machen können. Das stabilisiert den Bankensektor als Ganzes natürlich. Ob das jetzt volkswirtschaftlich wünschenswert ist, dass Banken größere Margen machen können, weil sie eben Wettbewerb über Qualität machen, weil ich sozusagen die Flexibilität, wie Geld von einer Bank zur anderen bei der Anlegerseite fließt, einschränke. Das ist eine andere Frage. Aber in dem Maße, wie natürlich der Staat hingegangen ist und gesagt hat, wir garantieren alles, stand die Frage durchaus im Raum, fangen jetzt nicht andere an, Geld woanders abzuziehen und gezielt bei anderen Banken zu konzentrieren, vielleicht noch hinzukommend, gezielt bei den ganz großen Banken zu konzentrieren, die erst recht nicht pleite gehen gelassen werden. Und das ist, glaube ich, in dem Ganzen, wie diese Krise da gemanagt wurde, also das ist eingedämmt worden, alles fein. Aber ob das strukturell nicht das Problem vielleicht doch am Ende vergrößert hat, das weiß ich nicht.
Ja, also ich meine, auf der einen Seite muss man ja mal sagen, knock on wood, bisher hat es ja keine Auswirkungen gehabt. Also wir haben ja jetzt eben nicht das gesehen, was wir in der großen finanziellen Rezession 2007. Wie gesagt, das hängt auch mit der Art des Sektors zusammen. Der Häusermarkt ist einfach eine ganz andere Nummer.
Inwiefern?
Ja, also erstmal größer. Also
okay, größer.
Bei Housing hast du halt immer dieser Punkt, dass du halt, wenn Häuserpreise implodieren, dann hast du halt, jedenfalls ist es halt schon wichtig in den USA, dass halt eine sehr kreditgetriebene Wirtschaft ist, dass deine Sicherheiten nach unten gehen. Das heißt, alle möglichen Transaktionen können nicht mehr stattfinden, wenn die Häuserpreise nach unten gegangen sind. Ja.
Die Amis, die sichern, glaube ich, auch ihre Konsumkredite gegen ihre Immobilien ab, oder?
Kannst du machen. Ja. Zum Beispiel, du kannst deine Häuser sozusagen liquidifizieren oder wie auch immer man das nennen will, ja. Nicht liquidieren im Sinne, aber du kannst sie sozusagen Cash darauf ausnehmen und darauf wird eben viel Konsum finanziert aber eben nicht nur. Das ist auch so, wenn du ein Kleinunternehmen, ein neues Unternehmen aufmachen willst oder ein Franchise, dann musst du oftmals deine Privatimmobilie musst du sozusagen mit in den Topf werfen, ja. Meine Frau hat da sogar ein Papier dazu geschrieben, ja. Aber auch da zeigt sich, dass das ganz wichtige, sagen wir, Treiber der Wirtschaft ist. Also jedenfalls in den USA, das mag in Deutschland ein bisschen anders sein, aber in den USA stecken Häuser immer überall irgendwie mit drin. Und deswegen ist Kollabieren von einem Häusermarkt viel schlimmer für die amerikanische Ökonomie, als sagen wir mal jetzt, wenn der Aktienmarkt ein bisschen nach unten geht. Aktienmarktrezessionen sind typischerweise sehr milde in den USA, weil es in Anführungszeichen nur eine Vermögensreduktion ist und nicht notwendigerweise eine Reduktion von Kredittransaktionen. Und wenn du eine Häuserkrise hast, dann hast du eine Vermögensreduktion. Das alleine wird schon Konsum natürlich einschränken. Aber du hast auch nochmal eine Kredittransaktionsreduktion sozusagen. Und das ist eben, du kriegst diesen Double Whammy. Und deswegen sind Häuserrezessionen oder immobiliengetriebene Rezessionen immer sehr gefährlich, jedenfalls in den USA. Und insofern war das hier schon mal nochmal was anderes. Ich glaube, also mit anderen Worten, der Impuls war gar nicht so stark. Trotzdem, am Ende des Tages, wer heilt, hat recht. Ja. Also es ist, sie haben es dann eben schon so gemacht, dass es eben, jedenfalls bis jetzt, keine größeren Auswirkungen hatte. Allerdings muss man halt auch dazu sagen, und das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt, hier zeigt sich vielleicht aber auch, wie verdammt schwierig diese Regulierungen sind. Ja? Und vor allen Dingen diese Detailregulierungen sind. Weil nach der großen finanziellen Rezession ist ja schon so, dass man den Großbankenmarkt in Amerika wohl ganz gut im Griff hat. Es kann immer was kommen und wenn ich das jetzt sage, dann jinxe ich das und morgen haben wir dann eine Großbank, dass eine Großbank zusammenbricht. Aber das war ja keine Großbank, ja. Das heißt, die waren nicht unter so strengen Regulierungen wie die Großbanken. Also keine Ahnung, JP Chase Morgan oder Bank of America oder so. Ja, die sind nochmal ganz andere Regulierungen unterliegen und die Trump-Administration hat für dieses mittlere Banksegment wohl auch die entsprechenden Regulierungen wieder zurückgenommen, die man nach der großen. Und das ist halt, da siehst du mal, wie diese, da gibt's dann immer Lobbys, ja, da gibt's dann halt so eine mittlere Bankenlobby. Das kriegt dann auch, weil das keine Großbank ist, kriegt das auch erstmal in der Öffentlichkeit gar niemand mit, ja. Und dann kannst du dafür sorgen, dass da wieder die Regulierungen gelöst werden. Und das ist immer so ein ganz schwieriges politisches Spiel. Und am Ende verlieren die Regulatoren fast immer, ja. Deswegen, also Ökonomen wie zum Beispiel Martin Hellwig immer sagen, lass uns da gar nicht auf Details eingehen, sondern einfach hohe Eigenkapitalanforderungen machen. Also nicht irgendwie, was können die auf der Asset-Seite halten, dann können die höhere Verluste erstmal ertragen. Die werden dann halt nicht so schnell insolvent. Klar, und wenn du ein 100% Eigenkapital hast, dann kannst du eigentlich auch, dann gibt's keine Runs mehr. Dann gibt's nichts, wo du abziehen kannst. Das ist vielleicht auch zu extrem, aber jedenfalls hohe Eigenkapitalquoten, und zwar pauschal.
Aber eine 100%ige Eigenkapitalquote, ist das technisch überhaupt möglich?
Im Prinzip schon, ja klar.
Ja, aber dann kannst du ja nur noch verleihen, was auch reingekommen ist.
Ja, klar. Dann würden die Banken, du würdest den Zahlungsverkehr von dem Investitionsgeschäft komplett trennen
müssen. Ah, okay, verstehe, ja.
Das ist die Idee.
Ja, oder du handelst halt, dass du deine Depositen sind halt Aktien.
Ja, du hast halt einen Checking-Account auf deinem Aktiendepot im Grunde genommen, ja.
Ah, das wäre ein neues Bankensystem, oder?
Das ist ein neues Bankensystem, ja. Oder du machst halt Digital Central Bank Currency, kannst du auch machen. Mit anderen Worten, dass du den Investitions das Investitionsgeschäft vom Zahlungsverkehrgeschäft so trennst, dass ich will jetzt damit kein Befürworter, weil das hat wieder andere Probleme. Aber jedenfalls in der Theorie sagst du, warum regen wir den Zahlungsverkehr? Es ist eh staatliches Geld. Warum regelt eine staatliche Behörde das nicht sozusagen? Ja, jetzt kann man sagen, um Gottes Willen, Service und so weiter. Aber im Prinzip, wenn wir alle einfach ein Konto bei der EZB hätten, ja. Also wenn es nur darum geht, die Nummern hin und her zu schieben. Ja.
Warum haben wir das nicht? Das frage ich mich schon immer.
Die ich dir schulde, weil ich was von dir gekauft habe auf eBay.
Ja.
Wenn es nur darum geht, das können natürlich auch die Zentralbank machen, dafür brauchen wir kein privates Bankensystem.
Ne? Warum haben wir das nicht? Was ist der gute Grund dafür, dass wir das nicht haben?
Ich weiß es nicht genau. Ich kann dir nur sozusagen anekdotisch erzählen, dass die Leute, die bei der Bundesbank arbeiten, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich vermute, es ist nicht mehr so, aber die waren früher verpflichtet, ihre Gehaltskonten bei der Bundesbank zu führen. Und die haben sich immer tierisch darüber aufgeregt, weil das so schweineteuer war, auch nur eine Überweisung zu machen.
Gut, aber das kann man ja auch regeln.
Ich wollte also, gerade sagen, das ist auch eine politische Entscheidung.
Weil das war halt so, das ist zu den Vollkosten, die sozusagen das Bankgeschäft, das kommerzielle Bankgeschäft der Bundesbank mit ihren Kleinkunden hatte, die haben halt die Kosten umgelegt und die waren so hochgradig ineffizient anscheinend, wenn ich mich richtig erinnere, kann alles Mythos sein, aber ich meine mich so zu erinnern, dass die Leute sagen, nee, das ist ganz doof, weil...
Also, sagen wir mal, ist schon eine radikale Wende, weil du bräuchtest ja dann, die EZB ist ja eigentlich kein consumer-facing, sagen wir mal, Betrieb. Also du brauchst dann halt tatsächlich, das ist eine ganz andere Institution.
Du kannst eine äquivalente Struktur haben, indem du so etwas hast, wie was die Schweizer, glaube ich, in ihrer damaligen Initiative Vollgeld genannt haben. Also indem du halt sagst, die Banken, die Depositen führen, die dürfen gar nicht in irgendwas anlegen, außer in Zentralbankreserve. Dann hat die Zentralbank keinen direkten Kontakt mit den Kunden, aber es gibt diese Frage gar nicht. Kann die Bank pleite gehen, weil die reicht einfach nur quasi die Reservepolitik der Zentralbank durch und zieht darauf gegebenenfalls eine Marge, um ihre eigenen Kosten abzudecken.
Und ich habe gleichzeitig meine 100%ige Einlagensicherung, das heißt die Millionen und Millionen, die ich mit Vrindt nicht verdient habe, die wären theoretisch sicher, wenn es sie gäbe. Das ist doch eigentlich das, was ich haben will, oder nicht?
Dann hast du ein rennfestes Bankensystem. Das ist richtig. Wenn das dein oberstes politisches Ziel ist, ja. Die Idee ist halt, dass so ein Mischbankensystem halt, ja, vielleicht agiler ist, Fremdkapitalfinanzierung wichtig sind, dass Banken eben, wie gesagt, auch so eine Fristentransformationen vornehmen und so, das wäre dann alles nicht mehr gegeben. Ja.
Weil also, dann wäre halt die Frage, wie finanzierst du zum Beispiel deine Hypothek? Ja. Wenn du willst ein Haus kaufen und brauchst eine Hypothek, die kannst du dann nicht mehr über eine Bank finanzieren, die diese Hypotheken über Depositen finanziert. Die kannst du dann nur noch über ein Kreditinstitut finanzieren, was zur Finanzierung von Hypotheken Schuldverschreibungen ausgibt, die aber nicht kein Zahlungsmittel sind.
Was passiert dann mit den Schuldverschreibungen? Also wer kauft die?
Ja, das ist halt genau der Punkt. Du hast dann an der Stelle einen wesentlich engeren Markt für diese Anlage. Ja, sie würden dann über den Markt für Corporate Bonds, also für Unternehmensschuldverschreibungen, müssten die finanziert sein. An dem Markt nehmen in der Regel weniger Haushalte teil, genauso wie am Aktienmarkt nicht alle Haushalte teilnehmen. Dann muss man natürlich sich an der Stelle genauso wie bei allen anderen Unternehmensanleihen, die man sich anguckt, muss man sich angucken, wie sicher ist das Produkt und so weiter. Das ist ein anderer Markt. Also wie ich mich erinnere, ist es durchaus so gewesen, dass die Ausweitung des Mischbankensystems im 19. Jahrhundert dazu geführt hat, dass tatsächlich die Vermögensbildung von größeren Gruppen in der Bevölkerung damit befördert wurde. Weil die jetzt teilnehmen konnten, auch durchaus an den, weil es dann einen Wettbewerb gibt, ja, zwischen den Banken durchaus, teilnehmen konnten an den Anlagegewinnen, die realisiert werden in diesem Markt. Ja, also die Banken machen ja, und oder auch die Haushalte, die die Hypothek ziehen, jetzt machen sie aus einem Grund, weil sie eine gute Anlagemöglichkeit haben. Sie kaufen sich ein Haus, was für sie mehr wert ist, als das, was sie ausgeben für die Hypothek, sonst würden sie das Haus nicht kaufen. Ja.
Du hast gerade hast du gesagt, auch das Eigenheim ist bloß ein Geschäftsmodell.
Ja.
Ist vielen Leuten nicht klar, habe ich zuletzt mitbekommen.
Ja, aber du kannst ja auch mieten. Also ja, gerade in Deutschland hast du ja sogar einen sehr guten Mietmarkt.
Ne? Und jedenfalls jetzt dann, wenn es halt Wettbewerb um die Hypotheken gibt und so weiter und das weitergegeben wird dann an diejenigen, die in Form von Depositen die Hypotheken finanzieren, dann habe ich natürlich die Situation, dass diejenigen, die die Depositen anlegen, auch an diesen Anlagegewinnen, die in dem Bankensystem, in den ganzen Investitionen realisiert werden, dass die daran partizipieren können. Und das ist viel kleiner natürlich gestückelt, als wenn ich hingehe und so eine Unternehmensanleihe zeichne. Und es ist viel niedrigschwelliger. Und das heißt, das hilft durchaus auch Kleinstanlegern, jedenfalls ein bisschen aus der Theorie kommt sicherlich, aber das Argument ist durchaus gemacht worden für die Entwicklung des Mischbankensystems in Kontinentaleuropa im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts für die Ausweitung, dass da eben dann die Haushalte daran partizipieren konnten, was Vermögensbildung angeht und dass das durchaus hilfreich sein kann.
Und das würde man abwürgen, wenn man es jetzt ändern würde?
Genau, das würde man abwürgen. An der Stelle ist nicht mehr klar, dass der Zinssatz, der letztlich der auf Hypotheken, sagen wir mal, bezahlt wird, dass der irgendwas zu tun haben muss, direkt mit dem Zinssatz, den die Zentralbank für ihre Reserven stellt. Das ist sehr viel indirekter wird das, in dem Sinne, dass der Zinssatz, den die Zentralbank setzt auf die Reserven, der steuert den Zinssatz, der auf Depositen gewährt wird. Und nur in der Konkurrenz zwischen ich lege mein Geld in Depositen an oder ich lege mein Geld in Anleihen direkt an, nur in dieser Entscheidung von den Anlegern, die sozusagen in beiden Märkten aktiv sind, werden diese Zinsen miteinander gekoppelt. Und da kann es dir durchaus passieren, dass diese Märkte nicht so eng zusammenhängen, dass es Banken gibt, die sich darauf spezialisieren, ich sag jetzt mal, in der Fläche aktiv zu sein für die Haushalte, die überhaupt nicht an diesem Anleihemarkt teilnehmen und die brauchen denen gar nichts zahlen, was in die Richtung von den Anleihen geht.
Du machst jetzt ein Makrostabilisierungsargument. Du sagst ja im Grunde, und wir wollen das auch für die Wirksamkeit der Geldpolitik. Und das, darüber sollten wir nochmal kurz reden, weil also ich glaube schon, dass wir hier ein ganz gutes Dilemma sehen. Also jetzt gehen wir von dieser banktechnischen Sache weg. Warum ist das Ganze letztlich zustande gekommen? Warum ist das passiert? Naja, weil die Federal Reserve eben die Zinsen erhöht hat. Warum hat die das getan? Naja, weil jedenfalls orthodoxe Geldpolitik sagt, dass wenn du halt so eine hohe Inflation hast, ja, auch in den USA haben wir die 10% gekratzt, ja, dann musst du halt reagieren als Fed, ja. Also deren Job ist zunächst mal Inflationsbekämpfung, nicht unbedingt finanzielle Stabilität. Das Problem ist jetzt aber, jetzt kann man da wieder mit zwei Augen drauf gucken. Jetzt kann man einerseits sagen, und das war durchaus auch, sagen wir mal, mein Punkt gegenüber denjenigen, die da jetzt so panisch gemeint haben, dass man die unbedingt alle retten muss. Ja, also einerseits ist dieses Moral Hazard Problem, das Christian eben geschildert hat, ja, dass dann die Leute immer sorgloser werden. Ja, wenn eh klar ist, dass jeder immer gerettet wird, dann ist ja auch egal, dann ist es wirklich so, dass halt Gewinne immer privatisiert sind und Verluste sozialisiert sind. Der andere Punkt ist aber natürlich, es ist natürlich auch in einer gewissen Logik der Geldpolitik, ja. Also was soll restriktive Geldpolitik, mit anderen Worten höhere Zinsen, die soll ja ökonomische Aktivität auf der Nachfrageseite ein bisschen abwürgen oder reduzieren, um sie eben einem nicht ausreichenden Angebot, denn dadurch kommt ja letztlich die Inflation, ja, einem nicht ausreichenden Angebot sozusagen wieder anzupassen. Das kann man dann machen, indem man, keine Ahnung, Arbeitslosigkeit produziert oder Reallöhne senkt, ja, oder Reallöhne sinken lässt. Aber man kann das natürlich auch auf der anderen Seite. Und dann kann man fragen, warum soll es immer die Arbeitnehmer sein, ja, die Anpassungslast tragen. Der andere Kanal ist eben, dass man Investitionen ein bisschen dämpft. Das ist nämlich auch eine Nachfragekomponente, ja. Klar, und Investitionen kann man zum Beispiel dadurch dämpfen, dass ja auch vielleicht ein paar Banken über die Wupper gehen, die ansonsten zu diese Investitionen finanziert hätten. Ja, das ist dann ein eigentlich gewollter Schaden oder so, vielleicht Kollateralschaden, aber letztlich will man das, also zum Teil. Das ist das.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob du wirklich haben möchtest, dass Banken pleite gehen notwendigerweise, sondern dass sie zumindest ihr Kreditgeschäft deutlich einschränken.
Das willst du, ja, aber das kann sein, dass wenn sie dann eben, und das ist halt der andere Punkt, der vielleicht auch für Profis so ein bisschen überraschend war, ich meine, es war doch jedem klar, dass also wer saß da in dieser Risikoabteilung, ja, also mit anderen Worten, es war doch jedem klar, dass also das ist jetzt schon länger klar, dass die Fed wird die Zinsen erhöhen müssen, ja, also wo haben die eigentlich reagiert, also wurden die tatsächlich überrascht von diesem Zinsänderungsrisiko, ja, wir reden, Ökonomen reden da vom Zinsänderungsrisiko, aber also, das war vielleicht irgendwann mal ein Risiko, aber dass die Fed, aber das ist schon lange kein Risiko mehr, weil es völlig klar war, dass die Fed die Zinsen wird erhöhen müssen. Also haben die da auch zum Teil gepennt, einfach?
Also ich würde glauben, dass sie vor allem überrascht waren von der, und das ist tatsächlich von dem, was ich gelesen habe, gehört habe, von denjenigen, die mehr so aus der Finance kommen, dass die Überraschung lag darin, in der hohen Zinselastizität der Depositen.
Okay.
Wie schnell die Leute abziehen, weil jemand anders höhere Zinsen bietet. Und guck dir doch mal die Breite des, jedenfalls bei uns hier, des Bankenmarktes an, was die Zinsen auf Tagesgeldkonten angeht.
Das sind aber doch kleine Krauter. Das sind alles kleine Krauter. Das ist genau wie du sagst, das sind Haushalte, die vielleicht 10.000 oder 5.000
genau,
Euro.
Genau, das ist aber die neue Qualität bei der Silicon Valley Bank.
Aber das wussten das halt die doch, anders. Die mussten doch wissen, was sie für Kunden haben. Wie gesagt, noch dazu Kunden, die alle in einem Ökosystem leben, die miteinander reden, die sogar fast koordinierte Anstrengungen machen können. Das verstehe ich nicht. Die mussten doch ihre Kundenprofile kennen. Die mussten doch verstehen, dass das eben nicht Average Joe ist.
Ja, aber was hätten sie denn machen? Was hätten sie denn machen können?
Ja, das ist, glaube ich, nämlich auch. Und genau, das ist der Punkt. Und das ist ein Papier, das sollten wir, das kam jetzt gestern als NBA Working Paper raus von Drexler, Sarwoff, Schnabel und Wang. Auch zum Teil Deutsche dabei, Philipp Schnabel. Die sagen, dass das tatsächlich ein strukturelles Dilemma ist zwischen das Zinsrisiko und das Liquiditätsrisiko. Kannst du nicht perfekt gleichzeitig hedgen, im Grunde genommen.
Das heißt, die hatten gar keine andere Wahl als...
Die hatten zum Teil keine andere Wahl. Wow. Wie gesagt, in dem Sinne ist es vielleicht notwendig, wenn du an die Aufgabe der Zentralbank glaubst, eine restriktive Geldpolitik zu machen, dass dann vielleicht auch mal eine Bank untergeht. Jedenfalls eine Bank, die nicht so systemisch ist. Systemisch ist die ja nicht. Die Frage ist nur, und das ist jetzt der letzte Punkt, den letzten systemischen Punkt, den ich machen will, wie frei ist die Geldpolitik eigentlich in einem System mit Banken, ja, die eben Zinsänderungsrisiken nicht gut hedgen können oder wollen oder es einfach nicht tun.
Irgendwann wird dem Wähler und der Wählerin auffallen, dass da ständig eine Bank auf irgendeine Art und Weise gerettet werden muss.
Ja, das ist das eine Punkt, das ist der Moral Hazard und auch die Verteilungsfrage, die dann auch Politiker dann Sorgen machen. Ja, aber auch der Punkt ist, haben die schon eine Schere im Kopf? Weil im Gesetz kann natürlich drinstehen, dass eure Aufgabe Preisstabilität ist. Aber welcher Zentralbanker will denn wirklich sozusagen geschichtlich dafür verantwortlich sein, dass er vielleicht wieder eine neue Bankenkrise ausgelöst hat, ja? Das heißt mit anderen Worten, ja, was ist eigentlich deren Schere? Und die Schere kommt noch zusätzlich zu dem Sovereign Risk, also Zinsrisk, das die Staaten tragen müssen. Das wird ja auch vielleicht möglicherweise noch ein Thema in Europa, ja? Also wenn du überlegst dann, wie schwer kann Italien Zinserhöhungen wegstecken, ja? Die haben alle noch ganz gute lange Laufzeiten, das ist auch wieder eine Frage von Laufzeiten, das heißt, sie sind nicht unmittelbar von diesen höheren Zinsen bedroht, aber wenn es jetzt länger dauert, dann schon.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Zinsen nochmal so sehr sinken, dass Italien keine Probleme kriegt?
Naja, die Frage ist halt, was glaubst du, was die Fundamentalgründe waren, warum die damals so niedrig waren? Wenn du glaubst, dass es sich um Demografie handelt, wenn du glaubst, dass es sich um Erhöhung von Monopolisierung und geringen Investitionsnachfrage handelt und solche Dinge, dann spricht das dafür, dass man da wieder eigentlich hingeht. Das wissen wir aber noch nicht. Das ist tatsächlich eine offene empirische Frage. Mein Punkt ist nur, was ist die Schere in den Köpfen der Zentralbanker, die zwar Inflation bekämpfen müssen in der kurzen Frist, aber dann eben doch nicht in die Geschichte eingehen wollen, um ja vielleicht wieder eine große finanzielle Rezession ausgelöst zu haben. Und das ist halt ein systemisches Problem, was du mit so einem Bankensystem, wo die Zentralbank und die Geschäftsbanken so verknüpft sind, automatisch hast, oder Christian?
Ja, denke schon.
Und dann hatten wir hier in Europa ein, ich weiß nicht, ob es das gleiche Problem war oder ein ähnliches Problem, die Credit Suisse ist pleite gegangen oder fast pleite gegangen und ist von der UBS gekauft worden. War das auch ein Bankrun? Nee, das war kein Bankrun, oder? Die war schon kaputt.
Ja, es war anders gelagert. Ich glaube, von dem, ich bin da auch jetzt nicht der große Experte für, von dem, was ich gelesen habe, war die Credit Suisse hatte schon seit längerer Zeit größere Probleme ihrer Ertragslage.
Größere Probleme ihrer Ertragslage? Die haben kein Geld mehr verdient.
Die haben kein Geld mehr verdient, die haben Verluste gemacht, die haben ein schlechtes Kreditportfolio gehabt.
Also eher Insolvenz.
Hier war es eher sozusagen ein klassisches Insolvenzproblem, wo sich das Problem langsam aufbaut und nicht einfach nur, weil jetzt Kunden Geld abziehen und jetzt muss ich was irgendwie eine Investition kurzfristig realisieren und dann kriege ich nicht mehr genug Geld raus, weil ich die kurzfristig realisieren muss. Das ist natürlich in so einer Situation, wo die Bank Verluste macht, wo auch die Aussicht nicht da ist, dass jetzt da große Gewinne dem entgegenstehen in der Zukunft und so. Also wo so ein Insolvenzrisiko auch nur am Horizont erscheint, fangen natürlich an, Kunden bei den Depositen nervös zu werden und Geld abzuziehen. Und dann entsteht immer auch mit einem Insolvenzrisiko bei einer Bank das Problem von einem Bankrun, was das Ganze verschärft. Aber das schien mir von dem, was ich gelesen habe, bei der Credit Suisse eher eben anders gelagert ein längerfristiges Problem zu sein. Jetzt hat man diese Lösung gefunden, dass man sie verschmolzen hat mit der UBS. Das ist natürlich an sich auch nicht ganz eine unproblematische Lösung, die man da gefunden hat. Weil damit natürlich jetzt jetzt ist damit ein riesiges Kreditinstitut geschaffen worden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wievielte Nummer sozusagen in der Weltrangliste ist, aber schon ziemlich, ziemlich weit oben in einem Land, was selber jetzt ja zwar nicht ökonomischer totaler Winzling ist, aber alles andere als groß, die Schweiz.
Das heißt, die haben jetzt ein too big to fail Risiko, dass die Schweiz den Kopf kosten könnte?
Ja, was halt, das ist zu groß für die Schweiz. Ja. Also die Bank ist zu groß, dass man sie jemals pleite gehen lassen kann, aus Schweizer Sicht, glaube ich. Es ist aber auch so, dass die Bank in ihrem Volumen relativ zu, wie groß die Schweiz ist, sich da die Frage stellt, wenn die mal Forderungen haben, und das gibt's ja durchaus gegen die UBS, die nicht auf Schweizer Franken lauten, dass dann schon eine Situation entstehen kann, wo auch die Schweiz überfordert sein könnte, damit die Bank im Zweifelsfalle zu retten. Also die
Theorie des Moral Hazard würde jetzt bedeuten, dass ich sofort sämtliche Kohle, die ich habe, zur UBS lege, weil kann ja nichts passieren.
Ja, im Grunde genommen schon. Jedenfalls in Schweizer Franken. Das einzige Problem ist, dass du, wenn es dann in Schweizer Franken ist und die Schweiz zur Begleichung aller Forderungen Schweizer Franken en masse druckt, könnte das Auswirkungen auf den Wechselkurs haben, wenn deine Ausgaben nicht alle in Schweizer Franken sind.
Oh, das sind aber bei Holger, da habe ich
der konsumiert nur Ricola.
Warum machen die das, die Schweiz? Ich habe eine Verschwörungstheorie, aber warum? Was denkt ihr, warum die das machen? Na, ich habe natürlich keine Verschwörungshypothese, ich habe eine Arbeitshypothese. Aber fangt ihr mal an.
Ja, ich glaube, dass schon bereits die Credit Suisse zu groß war, um ja, das, genau. Um sie halt pleite gehen zu lassen.
Okay,
genau.
Das hätte halt so dramatische Auswirkungen dann auf das Schweizer Bankensystem gehabt, dass man da schon an der Stelle nicht rausgekommen wäre. Das ist ein Problem. Diese zu großen, zu wenig eigenkapitalisierten Banken sind ein Riesenproblem, weil sie letztlich de facto den Steuerzahler massiv unter Druck setzen können, Verluste zu sozialisieren.
Die Arbeitshypothese, die ich besonders toll fand, die ist von einem Kollegen von euch, David McWilliams, ein irischer Ökonom. Der hat gesagt, naja, also der hat sogar, glaube ich, mal bei der UBS gearbeitet. Und der sagte, naja, die haben das gekauft, damit das Russengeld die Schweiz nicht verlässt. Ist das plausibel, dass da so viel russische Kohle liegt, dass die Schweiz Schiss hat, sich da zu verscherzen?
Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen.
Schade.
Der colorful an. Ja, vielleicht.
Colorful, oh, das muss ich mir merken, colorful. Dann machen wir colorful weiter. Wir haben nämlich festgestellt, dass niemand, wirklich niemand über den Klimabonus redet.
Okay, jetzt übertreibst du aber ein bisschen.
Niemand. Zumindest diesseits der Baikal-Amur-Magistrale redet über den Klimabonus, aber wir tun das.
Ja,
weil Christian hat wieder gute Ideen entwickelt, was das angeht. Manchmal muss man ihm lassen, hat er ja ganz gute Ideen.
Du meinst, obwohl er Sozialdemokrat ist, oder wie meinst du?
Ja, genau. Okay. Ich merke das halt, ich möchte mal hier einen Frust sozusagen, nicht Tweet, aber Statement absetzen. Wenn immer du so auf Twitter dann auch pro natürlich CO2-Preis argumentierst, ja, dann kommst du immer von typischerweise Linken, würde ich sagen, aber nicht nur so von den sogenannten politischen Realisten, die oder Leute, die sich dafür halten, die sagen dann immer, ja, das ist alles irgendwie diese schöne ökonomische Theorie, aber wie soll das gehen? Das ist ja viel zu teuer. Wissing hat ja so ein ganz, glaube ich, sogar nach dem Koalitionsausschuss noch.
Das war super.
Nachdem Johannes Vogel und Lukas Köhler wieder mal so einen CO2-Preis-Klimageld-Vorschlag auch für die FDP gemacht haben und die beiden betonen immer, dass es im FDP-Grundsatzprogramm steht, dann tweetet das Bundesverkehrsministerium, ich weiß nicht, ob es vom Wissing-Account selber war oder von seinem Team oder vom Verkehrsministerium, weiß ich nicht mehr, aber sagt dann, auf keinen Fall dürfen die Preise zu hoch werden, wir müssen auf jeden Fall einen Klimapreisdeckel, außer ein FDPler, ja, kommt jetzt mit Preisdeckeln an, ja, hört sich schon, wie gesagt, an wie Isabella Weber fast.
Ja, nee, ja. Der Vogel, der Johannes Vogel ist das Feigenblatt der FDP, der ja, darf das.
Das ist so deine Interpretation, wenn man die FDP nicht mag, schon klar, aber der Punkt ist, also wie gesagt, da gibt es so eine ganz komische Allianz zwischen Linken, ja, und auch so Leuten wie Wissing, der FDP. Der Punkt ist, es wird immer über CO2-Preis geredet und ist ja auch richtig, wir haben auch schon oft über CO2-Preise geredet und wir haben auch gesagt, warum das wichtig ist, also warum, um es genau zu sagen, ein Sektor einheitlicher, übergreifender und am liebsten globaler, wenn global nicht möglich, dann mit Klimaklubs und Grenzausgleich und so weiter gestalteter CO2-Preis nicht das alleinig selig machende Instrument ist, aber ein wichtiges Instrument ist. Dann kommst du halt immer, dass du sagst, ja, das kann sich keiner leisten, ne? Dann kriegen wir soziale Verwerfungen und wie soll das überhaupt gehen? Politisch, das ist, Marc Schieritz sagt es dann so, politisch, das mag ökonomisch effizient sein, politisch ist das nicht effizient. Ja, das ist so die typische Twitter-Diskussion, die du als, ja, fast Ökonom und interessanterweise übrigens als Ökonom gegen den Rest der Welt hast und vor allen Dingen gegen den Rest der Berliner Bubble hast. Und zwar interessanterweise, Ökonomen sind sich da sogar fast einig, und zwar egal, welcher politische Überzeugung die vielleicht sonst haben mögen. Ja, die unterscheiden sich dann schon, ob reicht das mit dem CO2-Preis oder müssen wir dann auch noch andere staatliche Anschubinvestitionen und so mal da machen. Da können sich dann auch Ökonomen wieder in die Haare kriegen. Aber dass der CO2-Preis irgendwie so als Basisinstrument richtig wäre, ich glaube, da sind sich wirklich, also ich kenne wenig Ökonomen, wie gesagt, außer ganz Fringe-Leuten. Was aber nie dann, und dann sage ich denen immer, und das ist zum Ende des Runs, ihr redet nie über das Klima, über das Klimageld. Natürlich mit diesem, egal ob du es jetzt über eine Steuer oder über Zertifikatsverkäufe machst. Der Staat hat ja Einnahmen. Und die können ja dazu genutzt werden. Die können zum Teil zu öffentlichen Investitionsprojekten, also sprich ÖPNV bauen oder so, benutzt werden. Die können auch zu Subventionen benutzt werden und Gebäude klimatechnisch zu sanieren. Aber sie können eben auch als Transfers an die Leute zurückgezahlt werden, sodass zwar auf der einen Seite das Budget von Leuten belastet wird durch das höhere Preis, aber auf der anderen Seite wird natürlich entlastet über so ein Klimageld. Und das wird immer nie gesagt. Das regt mich auf. Ja, die ganze Diskussion mit dieser Berliner Politikbubble wird es nie wirklich, selbst die Grünen, die das ja eigentlich erfunden haben, sogar genommen, aber die sozusagen politisch in ihr Wahlprogramm geschrieben haben, die sagen das auch nie dazu.
Vielleicht liegt es daran, dass niemand mehr dran glaubt. Weil die politischen Realitäten, zumindest so wie sie sich von so mit meinem Feldwald- und Wiesen-Stammtischblick darstellen, sind halt so, dass da garantiert ein CO2-Preis erhoben werden wird. Und dann wird es politische Kräfte geben und die werden sich garantiert auf irgendeine miese Art und Weise durchsetzen, wird es politische Kräfte geben, die dafür sorgen werden, dass diese zusätzlichen Einnahmen, also dass der CO2-Preis eben nicht in einen Transfer läuft, sondern irgendwo anders hinläuft.
Olga, das Seltsame ist, dass Also ich kann dieses Argument verstehen, aber das Argument ist schwer zu machen von einem Politiker gegenüber sich selbst.
Naja, weiß nicht, habt ihr euch mal Markus Söder angehört, was der so redet zum Beispiel?
Gut. Okay, fine, aber. Okay, gut. Aber
das ist jetzt also, du okay, kommst jetzt natürlich rein mit der Keule. Also, ja. Das ist jetzt also, damit kann man, mit Markus Söder kannst du jede Debatte über ja, genau. Qualitativ hochwertige Politik natürlich abwürgen.
Genau,
das
ist wie jüdisches Poker, ne? Golda Meir.
Jetzt können wir nichts mehr sagen. Ja, gut, genau. Okay, fine. Das Argumentum bei Extremum.
Ja, aber ich glaube, es ist etwas anderes. Ich glaube, dass durchaus Folgendes verstanden wird. Wenn man sich überlegt, welche Investitionen man braucht, um wirklich auf Klimaneutralität zu kommen, ja, insbesondere im Gebäudesektor, ja, dann ist das durchaus, dann reden wir über vermutlich CO2-Steuern, die oder im Zertifikatehandel entstehende Preise, die sehr substanziell sind. Also einfach mal, um so ein Beispiel zu machen. Nimm irgendwie eine Wohnung, die hat jetzt, die ist so in so westdeutscher mittelmäßiger Standard, 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr, ja, und die ist jetzt mit die wird mit Gas beheizt, der Einfachheit halber. So, wenn ich jetzt hoffentlich kriege ich die Zahlen richtig hin, dann habe ich, glaube ich, pro Kilowattstunde Gas, hoffentlich, wahrscheinlich verschiebe ich mich jetzt und dann werden die sehr aufmerksam Hörer sagen, ah, der hat sich wieder ganz schlimm verrechnet, um eine Zehnerpotenz. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Also sind wir da irgendwie bei 3 Kilogramm oder so. CO2 pro Jahr, die diese Beispielswohnung ausstößt, rund. Ja, 3 Kilogramm pro Jahr pro Quadratmeter Wohnfläche. So, jetzt ist es richtig? Nee, 30 Kilogramm kommt natürlich daraus. 30, ich habe mich jetzt verrechnet. So wie
war da eine 10er-Potenz?
30 Kilogramm kommt dann daraus. Und jetzt kann ich mir überlegen, was kostet das denn, die Wohnung auf null Emissionen runterzubringen? Da gibt's jetzt große Diskussion. Null CO2. Nicht einfach nur dämmen, sondern null CO2, ja, runterzubringen. Da gibt's natürlich jetzt die breiteste Spannbreite von dem, was die Leute erzählen, was das kostet. Ich habe hundertprozentig nicht die Ahnung davon, aber von den Leuten, die energetisch ihre Wohnungen saniert haben, und zwar umfangreich, von allem, was ich gehört habe, liegen wir so bei Investitionskosten circa von 1.000 Euro pro Quadratmeter.
Es würde mich wundern, wenn es so wenig wäre, aber okay. Ja.
Alles drum und dran. Kommt ein bisschen drauf an, was das Haus ist und so weiter. Ja, okay. Also nehmen wir mal die 1.000 Euro pro Quadratmeter und rechnen, dass die jetzt über 30 Jahre zu amortisieren sind und ein Realzins von 1%. Heißt, die müssen mit 4% verzinst werden, die 1.000 Euro. Ja? Heißt also, ich habe laufende Kosten von 40 Euro pro Quadratmeter, die ich einspielen muss durch den CO2-Preis, gegebenenfalls auch durch niedrigeren Energieverbrauch und weniger Ausgaben direkt für die Energie. Um 30 Kilogramm CO2 einzusparen. So, da kannst du sehen, was die Tonne kosten müsste. Da sind wir jedenfalls weit jenseits von 100 Euro pro Tonne CO2, damit sich das rechnet. Nur, egal was du machst, billiger wird's halt nicht, ja? Also jetzt zu sagen, das muss jetzt irgendwie der Staat zahlen, muss auch noch immer irgendwer zahlen. Also die Kosten für das Einsparen vom CO2, gegeben den heutigen Stand der Technik, die sind durchaus substanziell.
Wir sind übrigens, du hast dich wieder um eine Zehnerpotenz verrechnet, wir sind weit jenseits der 1.000 Euro, nicht weit jenseits der
100 Euro. Ja, genau. Ich sag, 100 Euro ist der derzeitige Preis.
Ach so,
da sind
okay.
Da sind wir, egal wie ich gerechnet habe und wie viel Brennstoffkosten, Einsparung ich vielleicht noch dagegen rechne. Ja, ich werde auch die Heizkosten immer noch irgendwas für Heizung bezahlen müssen. Werde ich zumindest Richtung vierstellig gehen. So. Und das ist, da reden wir also über richtig hohe Kosten. Jetzt ist die Frage, ja, kann man das nicht, wenn jetzt der Staat das bezahlt? Ja, wird dadurch immer noch nicht billiger. Ja, die Klimaschutzmaßnahmen, die sind teuer, und wenn wir sie anreizen wollen, damit die Privaten die Kosten selber freiwillig tragen, dann brauchen wir entsprechend hohe CO2-Preise. So, jetzt gibt's aber folgendes Problem da drin. Da gibt's eine Studie von den Kollegen des Potsdam-Instituts, die sich das Gleiche angeguckt haben, was wir uns im Rahmen der Gaspreisbremse, der sogenannten, angeguckt haben. Wie ist denn eigentlich die Verteilung der Heizkosten in der Bevölkerung über Einkommensgruppen? Und da gibt es das Problem, worüber wir schon damals geredet haben. Die Streuung innerhalb der Einkommensgruppen bei den Heizkosten, die ist dramatisch, und das spiegelt ja letztlich nur wieder, die Streuung im Verbrauch ist dramatisch. Da gibt's die Leute, die wohnen bereits jetzt in den sanierten Häusern, die wohnen in wie auch immer die Siedlungsstruktur ist, in bestimmter Art und Weise, so dass sie relativ wenig verbrauchen. Was weiß ich, so ein modernes Haus, was 30, 40 Kilowatt den Quadratmeter und Jahr verbraucht, und ein anderes, das verbraucht 200 oder 250 Kilowatt den Quadratmeter. So, und wenn ich mir jetzt angucke, wie sind denn ohne irgendwelche Verhaltensanpassungen, wie wären denn die Auswirkungen von einem CO2-Preis von auch nur 100 Euro auf die Leute? Das ist, was sich die Leute vom Potsdam-Institut angeguckt haben, und die sind, weiß Gott, jetzt nicht irgendwelche Klimaleugner, sondern im Gegenteil, Leute, die aktiv sozusagen sich aufgeschrieben haben, wir wollen Maßnahmen machen, um die Klimabelastung klein zu halten. So, was die finden ist, dass ich einen substanziellen Teil von Leuten hätte, 10% zum Beispiel bei den Ärmsten, ja, die deren Konsum um mehr als 6% zurückgehen müsste bei 100 Euro pro Tonne CO2-Steuer, und alle Zahlungen, die daraus kommen, werden pro Kopf zurückverteilt. So, jetzt rechne mal, wie das aussehen würde bei einem CO2-Preis von 1.000 Euro, der vielleicht notwendig wäre. Wir hätten an der Stelle riesige Belastungen, die für manche Haushalte entstehen würden.
Riesige Belastungen, die zwar im Durchschnitt die Reichen stärker treffen, wenn du pauschal umverteilst, weil die ist schon so,
richtig,
dass die Reichen
ja,
mehr CO2 verbrauchen. Aber der Punkt ist eben, dass du wieder mal so eine hohe Streuung hast, ja, hast du eine quasi, ja, fast arbiträre, zufällige Ja, und das ist aber eben auch nicht ganz. Und das ist halt das Problem. Also du kannst, jetzt kann man sagen, beim Gas, und das wird das politische Problem sein. Also ich glaube, wo Christian drauf hinaus will, ist, dass du nicht nur eine pro Kopf, wir brauchen auf jeden Fall ein Klimageld, weil eben die budgetären Belastungen auf der einen Seite von den Preisen muss natürlich irgendwie abgefangen werden. Jetzt kannst du das am ersten Schritt erstmal pauschal machen, also pro Kopf zurückgeben. Und wie gesagt, im Durchschnitt machst du das dann auch richtig, bist du dann auch verteilungspolitisch okay. Wie gesagt, weil eben die Reichen mehr CO2 verbrauchen. Aber es ist dann trotzdem so, und in der Demokratie kannst du nicht nur über Durchschnitte nachdenken, sondern du musst eben über Verteilung nachdenken. Vor allen Dingen, weil du politischen Buy-in brauchst. Ja, das nützt ja dann nichts, wenn dann 20% oder so abgehängt sind, dass sie am Ende AfD wählen. Ja, dann ist ja die Kacke auch am Dampfen. Und das ist, glaube ich, was auch Ökonomen nochmal oder mir nochmal klar werden musste. Ja, dass wir wegkommen müssen von diesem Durchschnittsdenken. Und das, sodass du vermutlich, wenn du politischen Buy-in haben willst, wirst du nicht nur, also das pro Kopf kann so ein Element sein, also so ein Grundsockel sein, da wirst du trotzdem nochmal nachdenken müssen, wie die größten Verlierer, zum Beispiel auf dem Land, das ist jetzt nicht unbedingt Heizen, sondern Mobilitätswende und so, dann doch vielleicht auch nochmal gezielter entschädigen kannst. Und das beim Gas war das noch einfacher politisch, weil beim Gas kann man wirklich sagen, das war wirklich ein Versicherungsfall im Sinne von, wer konnte denn vor 2 oder 3 Jahren wissen, als er sich für Gas entschieden hat, dass das so schlimm werden würde mit Putin? Da ist irgendwie so jeder unverschuldet in diese Notlage gekommen, also jeder Gasbesitzer jetzt. Und deswegen haben wir bei der Gaskostenbremse ja auch so einen historischen verbrauchsabhängige Komponente der Entschädigung eingebaut, um eben die Leute wirklich sozusagen da bei der Stange zu halten. Beim Klimageld, das ist es nicht so einfach, nicht so offensichtlich, weil da kann man schon argumentieren, dass die Leute schon länger wissen, dass was kommen muss, ja.
Ja.
Es nützt nichts, weil wenn wir eben nicht wollen, dass die Demokratie in den Bach runtergeht, werden wir, und deswegen will am Ende sagen, ich bin bei dir. Ich will nur sagen, dass es politisch, glaube ich, nicht so ganz einfach ist zu argumentieren, wie bei der Gaskostenbremse. Wir werden Modelle haben müssen, die die Verlierer auch dann entschädigt, wenn sie vorher besondere Umweltsäue waren, sagen wir mal, um es mal ganz platt zu sagen.
Wobei ich diese, an der letzten Stelle finde ich diese Konsequenz halt, also diese moralische Bewertung, die finde ich nicht korrekt. Weil natürlich...
Politisch spielt es eine Rolle, Christian.
Natürlich spielt das politisch eine Rolle, die ist aber bescheuert. Ja, und zwar deshalb, weil natürlich niemand, selbst der radikalste Grüne hätte niemals gefordert, dass wir 2/3 des Wohnungsbestandes in bestimmten Städten nicht mehr nutzen. Die Frage ist zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit gewesen, sozusagen, es ist völlig klar, dass die Option nicht besteht, bestimmte Wohnungen einfach leer zu ziehen. So, das ist wohnungspolitisch, wäre das ist der Wahnsinn. Von daher, oder genauso auch, ist es nicht gewünscht, den ländlichen Raum komplett als Siedlungsraum in der Bundesrepublik aufzugeben, aus anderen Gründen. So, jetzt ist die einzige Frage, die sich dann stellt, ist, haben die Leute, die, irgendwer muss ja sozusagen die moralische Schuld tragen und auf dem Land in dem Haus aus den 60er Jahren wohnen, solange wir entscheiden als Gesellschaft, ja, da soll weiterhin gewohnt werden. Die einzige Frage, die man sich dann stellen kann, ist, hätten nicht die Marktpreise das schon widerspiegeln sollen? Also hätte es nicht so sein müssen in der Vergangenheit, dass derjenige, der in das 60er Jahre Haus auf dem Land zieht, weil er ja weiß, in der Zukunft muss er 1.000 Euro pro Tonne CO2 bezahlen, dass er das Haus für gratis bekommen hätte. Und das ist natürlich, jetzt kann man sagen, ja, das ist halt der Fehler. Diese Marktpreise hat es nicht gegeben. Die Leute haben darauf gewettet, dass diese CO2-Preise nicht kommen.
Die Leute sind in Sicherheit gewiegt worden. Du rechnest jetzt leider dem Durchschnittsbürger, glaube ich, zu viel politisch-ökonomische Autonomie zu.
Christian will ja das als Argumentum absurdum machen. Christian will es ja als Argument gegen mich führen. Er stimmt ja dir zu und sagt, das ist der Grund, warum man es politisch am Ende rechtfertigen kann, weil die Politik, die Versäumnisse in der Vergangenheit gemacht hat, muss die Politik jetzt auch zumindest dafür sorgen, dass man diesen Leuten in gewissem Sinne aus der Patsche hilft, weil man ihnen nicht rechtzeitig... weil man ihnen nicht rechtzeitig genug die Signale gegeben hat. Ich bin ja im Ergebnis bei euch. Alles, was ich sagen will, ist, dass es da politisch, um es jetzt mal auch wieder auf gut Deutsch zu sagen, Eier braucht.
Die hat niemand.
Ja, dann ist aber Ende. Dann müssen wir die Kerzen anzünden. Dann sind wir katholisch. Dann hilft nur noch beten und Kerzen anzünden, wenn es diese Eier nicht gibt.
Das Problem ist, das siehst du ja über Jahre, über Jahrzehnte, siehst du ja in der Politik, dass im Wesentlichen kurzfristig gedacht wird, und zwar auf die nächste Wahl hin. Das ist überhaupt kein Vorwurf, das ist überhaupt keine Polemik, sondern so funktionieren sie nun mal. So, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jede Regierung, inklusive dieser und der nächsten und so weiter, immer nur denken wird, okay, es geht gerade noch so durch, lass mal einfach das Problem der nächsten Bundesregierung sein. Ich glaube, es wird so lange das Problem der nächsten Bundesregierung sein, bis die Nummer richtig platzt.
Ja, das ist so. Ich fürchte, dass du recht hast. Aber dann, wie gesagt, kannst du nur noch die Kerze anzünden.
Aber das sehe ich anders. Ich glaube, dass das dafür spricht, den Status quo als das zu nehmen, wie er ist, und ihn nicht moralisch. Und das Einzige, wo ich politische Eier brauche, ist dann zu sagen, dass das durchzuhalten für die moralisch aufgeladene, würde ich sagen, Minderheit in diesem Land, die sagen würde, ja, aber der muss jetzt bestraft werden dafür, dass er damals die falsche Entscheidung getroffen.
Wir hatten die Diskussion doch vorher schon. Wir hatten die Diskussion auch beim Gaspreis, bei der Gaskost, selbst da wurde auch gesagt, wir müssen jetzt den Millionär bestrafen und so weiter und so fort. Wie kann das sein, dass wir einen Haufen Geld Leuten geben? Und auch da waren einige, die haben zwar immer den Millionär aufgeführt, und da kann man ja noch sagen, moralisch kann man da irgendwie zustimmen, aber gemeint war halt auch die Oma in ihrem viel zu großen Haus. Und wir haben ja die Diskussion jetzt auf Twitter gehabt. Dann muss die Oma halt die Oma hätte nie in diesem großen Haus, das so viel Gas verbraucht, jemals überhaupt hätte reinziehen dürfen. Die soll ja rausgeschmissen werden. Wie gesagt, es gibt in den, sagen wir mal, extremen Linken diesen Diskurs gibt's. Die SPD schluckt da noch, weil sie genau weiß, dass das keine Wählerstimmen bringt. Aber sagen wir, diese Diskussion gibt's ja. Das ist ja nicht so, dass sie nicht da ist. Und diese Diskussion hättest du potenziert um eine Zehnerpotenz beim Klimaschutz. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Insofern brauchst du da Eier.
Und wer hat die?
Ja, also das weiß ich nicht. Wir reden über Größenordnungen. Jetzt nochmal die Kilowattstunde Gas. 200 Gramm CO2, also 0,2 Kilogramm. Also die Megawattstunde Gas ungefähr bei einem, nehmen wir mal jetzt mal einen CO2-Preis von 500 Euro. Wenn ich es richtig überschlage, sind wir dann bei 100 Euro. Das sind 10 Cent eben für die Kilowattstunde Gas obendrauf. Das sind ungefähr die Verschiebungen, die wir letztes Jahr gehabt haben. Das ist für die Haushalte im Schnitt oder für viele Haushalte ist das viel zu viel, um das aushalten zu können. Das sind Größenordnungen, in denen... Das sind dann die Größenordnungen, in denen eben entsprechende Renovierungsmaßnahmen sich dann tragen, aber mit den entsprechenden Kosten und mit den entsprechenden Verwerfungen. Aber in dem Maße, wie das jetzt vernünftig kommuniziert, zunächst einmal die Flexibilität gibt, wo es die Flexibilität gibt, darauf zu reagieren und selber zu entscheiden, wann möchte ich das anpassen. Ja, möchte ich das anpassen, dann das Haus renovieren, wenn die Oma verstorben ist und dann sowieso die Renovierung des Hauses ansteht, dann sind auch die ökonomischen Kosten natürlich kleiner plötzlich, in dem Maße, wo Dinge zusammengenommen werden können, anstatt sie dann anders zu machen. Wir kommen ja nicht drum rum, dass die Kosten die sind, die sie sind. Ja, irgendwer muss die Kosten tragen und dann am Ende zu sagen, ja, das macht halt der Steuerzahler, ja, der sind aber nun mal auch wir. Jetzt kann ich sagen, ja, der Steuerzahler sind halt die Reichen, und das ist dann nicht die Mehrheit. Das ist sicherlich ein gutes Argument, aber auch da sind natürlich der Umverteilung irgendwo irgendwo Grenzen.
Das wäre ja CO2 plus pauschales Klimageld ist ja schon progressiv.
Der wäre genau.
Wenn es dir nur um Umverteilung geht, ohne politischen Buy-in, dann habe ich auch, das habe ich auch in der Diskussion immer gesagt, man kann dann natürlich, wenn man es unbedingt will, kann man auch noch eine Vermögensteuer einführen und die Einkommensteuer kann man, den Spitzensteuersatz erhöhen, kann man machen. Aber dann liegt es ja schon nahe, wenn es nur um die durchschnittliche Umverteilung geht, dann liegt es doch nahe, wirklich das zu besteuern, was eben die Reichen besonders verbrauchen, nämlich CO2, ja, und eine Pauschale oder sogar, du kannst ja dann sogar einkommensabhängig machen, das Klimageld. Du kriegst, also sagt halt, ein Millionär kriegt dann auch kein Klimageld. Das kannst du alles machen. Da brauchst du überhaupt keine Steuern erhöhen und gar nichts. Also, wenn es nur um die reine Umverteilung geht, dann sage ich, ist CO2-Preis sogar noch besser im Grunde genommen.
Ja, aber das ist nicht, was ich meine. Was ich meine ist, die Alternative, die praktisch diskutiert wird, ist, der Staat bezahlt dir die neue Heizung. Ja, und der Staat bezahlt dir auch die Dämmung deines Hauses.
Subvention, ja, klar.
Ja, ist die Subvention. So, und wer bezahlt die Subventionen am Ende? Ja, das kommt halt drauf an, wer die zusätzliche Steuer, die dafür notwendig ist, bezahlt. Das kommt drauf an, was für eine Steuer das ist. Wenn das der Spitzensteuersatz ist, der das alles zusätzlich bezahlt. Und natürlich gibt es diese Träumerei. Ich glaube, das ist eine Träumerei, dass man das alles über einfach zusätzlichen Spitzensteuersatz zahlt, erledigt. Den zahlen dann 1% und die ist sowieso. Hä? Das, glaube ich, wird aber nicht passieren.
Was wird denn passieren?
Ich befürchte, gar nichts wird passieren. Das ist meine größte Sorge.
Sag ich doch.
Denn die nächste Alternative ist, dass das halt durch Steuern...
Jedes Verbotsregime plus Subventionen, ja.
Ja, und das sind dann Kosten, die dann sehr breit die Leute tragen müssen. Ja, und dann ist aber nicht direkt, dann sieht man nicht so direkt, wer da wofür... Also die Kosten werden dann eher versteckt. Also bei den Verboten kommen die dann langsam über die Mieten bei den Haushalten an. Bei dem allgemeinen Staatshaushalt wird es halt dadurch dann gegebenenfalls erwirtschaftet, indem an bestimmten Bereichen Ausgaben gekürzt werden. Dann stellen wir irgendwie plötzlich fest, huch, wir haben erst recht kein Militär, was funktioniert, um unser Land zu verteidigen, oder wir haben Brücken, über die man nur noch mit 30 Stundenkilometern auf der Autobahn fahren kann oder was auch immer, ja.
Fährst du eigentlich so oft über die Leverkusener Brücke?
Nee, ich bin letztens bin ich jetzt wir waren über die Osterferien waren wir beim italienischen Teil der Familie und da sind wir irgendwie in Baden-Württemberg,
gibt's auch kaputt. Brücken geschlichen.
Ja, da sind wir mehrmals, wir sind über die A61, da kreuzt du so mehrmals rein. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, in Baden-Württemberg gibt's auch Brücken, über die man nur mit 60 Stundenkilometern fahren kann, oder vielleicht war es schon Rheinland-Pfalz, aber jedenfalls ich hätte gedacht, es ist ein Rhein-Nordrhein-Westfalen-Problem, was scheint überall am Rhein so zu sein. Ich glaube, das ist unser zentrales Verteidigungskonzept. Immer noch.
Die kommen, die Russenpanzer kommen gar nicht über unsere Brücken. Ja. An der Elbe ist Schluss. An der Elbe ist Schluss, weil die nicht drüber kommen. Ja, okay,
richtig.
Zynisch. Nein, aber jetzt nochmal ernsthaft. Also, und der Punkt ist ja, wenn du es nur über Verbote und Subventionen machst, dann sind halt die ökonomischen Kosten ja nochmal höher, die getragen werden müssen.
Genau.
Und dann ist halt nicht klar, dann ist halt gar nicht klar, dass du tatsächlich, da wird der politische Buy-in ja.
Ist noch viel teurer.
Noch schwieriger zu erkaufen, genau, noch viel teurer. Der andere Punkt ist, Klimageld gehört immer dazu in der jeglichen CO2-Preisdiskussion. Das ist halt mal das erste Anliegen. Und auch vielleicht jetzt, wenn man mal großspurig sein will, auch als Appell an die Politiker und an die ganzen Twitterati da draußen, ja, das immer mitzudiskutieren, ja. Das muss zusammengehören, ansonsten ist es natürlich Idiotie. Die Frage ist, und da finde ich, hat Christian einen wirklich wichtigen Punkt, da habe ich von ihm auch gelernt, ist diese ursprüngliche reine Idee, auch diese Textbuch-Idee, die man, keine Ahnung, so Environmental Economics Einführung dann unterrichten würde, die Grünen im Prinzip in ihr Wahlprogramm geschrieben haben, nämlich dann diese Pro-Kopf-Erstattung, ja, ist das schon das Beste, was du mit diesem Geld machen kannst? Und da sagt Christian eben nein, da müssen wir differenzierter erstatten. Also wie gesagt, es kann vielleicht ein Grundsockel sein, aber eben nicht alles. sondern da musst du eben den Leuten besonders helfen, die die größten Verlierer sind, ja. Und das muss auch nicht immer da eine Subvention sein im Sinne von direktem Klimageld. Das kann dann auch sein, ja, wie gesagt, also der Landperson hilfst du vielleicht am besten, oder damals war vielleicht nicht der ganz Landperson, aber der Vorstadtperson hilfst du vielleicht am besten, indem der ÖPNV besser wird, ja. Wo das Geld dann halt in öffentliche Investitionen geht. Und da einen schlauen Mix hinzubekommen, das ist die Zukunftsaufgabe, auf die wir hoffen müssen. Sonst, wie gesagt, sage ich nur Kerzen. Also, weil sonst, ja.
Ja, das denke ich, ist einfach wichtig. Man muss verstehen, wer die Verlierer sind, und man muss gucken, dass man die Verlierer eben auch, die besonders starken Verlierer auch mit reinkauft, und zwar glaubwürdig mit reinkauft, dass die nicht das Gefühl haben, hinüber zu fallen. Und ich glaube, das ist am Ende durchaus die Rekonstruktion, die man machen kann in der Frage, was in Frankreich denn passiert war mit den Gelbwesten. Natürlich war das so, man hat den Dieselpreis erhöht, die Steuern auf Diesel, und jetzt kann man sagen, alles nicht so schlimm, aber es gab halt Leute, die haben halt JWD gewohnt und haben halt viel Diesel verbraucht für ihr Leben. Die waren jetzt nicht unbedingt alles Multimillionäre. Die haben gesagt, ey, das ist zu viel für uns, das können wir nicht oder das wollen wir nicht, und wir sehen auch nicht, dass das für uns der Vorteil und der Nachteil auch sich nur irgendwie ein bisschen abwägt, sondern wir werden hier sehr einseitig belastet. Und das macht halt ganz starken politischen Gegenwind. Und ich glaube, das muss man ein Stück weit stärker denken als, jedenfalls in der ökonomisch-politischen Diskussion, als so, ja, wir machen mal Klimageld für alle und ist ja super, ist ja kein Problem, weil verteilt ja um, im Schnitt verbrauchen die Reichen mehr CO2 als die Armen. Noch zum letzter Punkt zu dieser Frage, im Schnitt. Was auch eine wichtige Dimension der Debatte ist, ist sich klarzumachen, warum haben wir denn diese sehr scharfe Diskussion darum, ja, besser vielleicht doch nicht über einen CO2-Preis zu gehen, bei manchen Bereichen, und bei anderen haben wir sie nicht gehabt. Also im Energiesektor haben wir sie nicht gehabt, weil dort die Streuung viel kleiner ist und die Progression im Einkommen, was ich an Stromverbrauch habe, ist viel größer. Die reichen Leute haben verbrauchen überproportional viel Strom. Die haben ganz viele Sachen, die sie in ihrem Haushalt haben, die irgendwie Luxusartikel sind, Luxusmaschinen sind, die mit Strom betrieben werden. Also vom Wäschetrockner bis. Ja.
Aber wenn die Sache elektrifiziert wird, wird sich das ändern natürlich, ne?
Ja, das.
Das gilt nicht mehr, wenn der Wärmesektor, der Gebäudesektor und die Wärme und der Verkehrssektor elektrifiziert sind, dann gilt diese Aussage nicht mehr.
Genau, aber in der Frage, wie haben wir das in der Vergangenheit, und da haben wir nicht so eine starke Debatte gehabt, da haben wir auch niedrigere Preise, über die wir reden, gehabt. Ich glaube, das ist wichtig. Das heißt, ein Stück weit kann man eben nicht nur CO2-Preis für alles einheitlich, ist ökonomisch total wichtig und gutes Instrument, und dann die Kompensation auch einheitlich als einen Klumpatsch denken, weil natürlich in der politischen Diskussion nicht immer ein Teilbereich, ein Teilsektor rausgreifen kann und sagen, okay, wenn ich den rausnehme aus der CO2-Bepreisung, dann nehme ich diese Verteilungsproblematik weitestgehend aus der Frage raus. Dann habe ich das viel, ne, der Heizsektor ist eben der so breit streut, da habe ich die Omas rausgenommen, wenn ich den Heizsektor aus dem CO2-Preis rausnehme. Das ist dann die einfache, billige Lösung, im Sinne von politisch billige Lösung, die man vielleicht erzielen kann. Aber die ist natürlich ökonomisch, ist die hochgradig problematisch, und die ist auch für den Klimaschutz hochgradig problematisch, weil ich dann nämlich im Gebäudesektor nicht vorankomme. Und wir sind ja im Gebäudesektor in den letzten 20 Jahren null vorangekommen, was den CO2-Ausstoß angeht. Nur die ersten 10 Jahre nach 1990 haben wir einen deutlichen Rückgang vom CO2-Ausstoß im Gebäudesektor gehabt.
Vielleicht trage ich doch mein ganzes Geld zu UBS.
Ja. Oder so.
Noch einen haben wir. Knüller der Woche. Es gibt
Schocker. Also ich würde sagen, Schocker.
Es ist unglaublich. Ausgerechnet die CDU hat eine Arbeitsgruppe aufgesetzt, in der ausgerechnet Jens Spahn auch noch den Vorsitz eben dieser Fachkommission hat. Und die haben ein Papier geschrieben, ein sogenanntes Entwurfspapier zum Thema Steuersätze. Sie wollen den Spitzensteuersatz anheben, also mehr als 42% für den Spitzen, also mehr als 42% Spitzensteuersatz, und gleichzeitig soll dieser Spitzensteuersatz aber auch später erst gezahlt werden. Wie viel steht leider nicht dabei, jedenfalls nicht in dem Spiegelartikel, den ich gelesen habe. Was ich noch viel krasser finde, ist, dass sie auch einen Vorschlag zur Erbschaftssteuer gemacht haben. Der ist meiner Meinung nach immer noch viel zu niedrig, aber gemessen daran, was ansonsten so hier die vorherrschende Religion ist, sie sagen, wir machen eine Flat Tax, also einen einheitlichen Erbschaftssteuersatz von 10% auf alle Erbschaften, und es gibt Freibeträge obendrauf, zum Beispiel das selbstgenutzte Wohneigentum oder Betriebsvermögen können die Steuern über 10 Jahre zinslos gestundet werden.
Und drittens, jeder soll ein Geburtsgeld bekommen.
Moment, das haben die auch geschrieben?
Ja, und zwar, also das vermutlich finanziert aus dieser erhöhten Erbschaftssteuer. Also in dem Artikel in der FAZ, den ich gelesen habe, werden da zurzeit 2 Modelle diskutiert, 10.000 Euro bei Geburt oder 100 Euro im Monat bis zum 18. Lebensjahr.
Als Anlage in das, was wir jetzt schon ein bisschen haben, diese Aktienrente, was jetzt kreditfinanziert ist, aber
Und noch ein Ding, auch sehr sinnvoll, ein erleichterter Vermögensaufbau für das Alter, steuerliche Befreiung der Veräußerungsgewinne aus Aktien und Aktienfonds nach längerer Haltedauer, also was wir früher schon mal hatten. Wir hatten hier früher mal Zustände, dass wenn du eine Aktie ein Jahr gehalten hast, dass die Veräußerungsgewinne steuerfrei waren.
Ja, da bin ich eher skeptisch, ob das besonders sinnvoll ist, Okay, fangen wir mit dem letzten an.
Putieren die Reichen an.
Das führt dazu, dass erstens profitieren davon vor allem die Reichen. Das führt aber dazu, dass du bestimmte Anlageformen steuerlich privilegierst, und zwar diejenigen, die, ich sag jetzt mal, Zinsgewinne reinvestieren. Also stell dir vor, du hast eine Aktiengesellschaft, die macht nichts anderes als Bundesanleihen kaufen. Ja. Und jetzt deren Zinsgewinne dann zu reinvestieren in Bundesanleihen. So, wenn ich jetzt Eigentümer dieser Aktiengesellschaft bin, dann steigt natürlich der Wert dieser Aktiengesellschaft mit dem Volumen an Bundesanleihen, das die investiert hat. Die zahlt jetzt nie Zinsen, nie Dividenden aus, bis sich irgendwie alle Aktionäre mal darauf einigen, sie aufzulösen, und dann wird sie sozusagen das Eigenkapital auszahlen. Wenn ich jetzt die lange genug halte, zahle ich darauf keine Steuern. Wenn ich aber selber die Bundesanleihen halten würde, die mir jedes Jahr Zinserträge bringen, zahle ich darauf Steuern. Ich persönlich wäre eher dafür, überall diese Steuerfreiheit von Kursgewinnen, von Capital Gains, abzuschaffen, also auch bei den Gebäuden, wo wir sie haben. Und einfach einheitlich alles gleich zu besteuern.
So wie wir das in Amerika, ne, das machen wir nicht, aber in Amerika musst du, wenn auch für dein Haus, also ich glaube für dein Selbstgewohntes musst du nichts zahlen,
Wenn ich selbst bewohne und verkaufe und mit Gewinn, muss ich den Gewinn nicht versteuern. Wenn ich vermiete und mit Gewinn verkaufe, muss ich nach 10 Jahren keine Steuern mehr zahlen.
In Amerika musst du immer Steuern zahlen. In Amerika ist auch so, dass du selbst auf deinen Wohnen, also du musst an einem gewissen Zeitpunkt wieder ein Haus kaufen. Also wenn du jetzt sozusagen, okay, wenn ich jetzt mein Haus verkaufe und nach Deutschland ziehe, muss ich trotzdem die Capital Gains Steuer bezahlen, weil du die Häusergewinnler dann natürlich diese Gewinne willst du abschöpfen. Das ist absolut eine richtige. Es gibt keinen Grund, warum man diese Art von Einkommen gegenüber dem Lohneinkommen, das ist es ja dann typischerweise, privilegieren will. Überhaupt keinen Grund. Also insofern, das ist problematisch. Die haben auch, und heute ging durch die Presse, dass sie auch an die Rente ran wollen. Die wollen die so Privatrenten deutlich vereinfachen, also weg von diesem Riester-Chaos und so. Die wollen eine Lebensarbeitszeit-Renteneintrittsalter. Also wenn du später anfängst, dann musst du auch länger arbeiten und so. Also ich finde, wie beurteilen wir das jetzt ökonomisch? Also ökonomisch ist da viel Gutes zu sagen, können wir auch gleich noch sagen, was. Politisch würde ich jetzt mal sagen, ist das Schlimme ist, dass es die Opposition vorgeschlagen hat.
Und es ist exakt die Opposition, die das vorgeschlagen hat, von der wir schon wissen, dass sie solche Sachen niemals...
Regierung nicht machen würde.
Genau, niemals machen würde.
Fürchte ich leider auch. Also gerade die Erbschaftssteuer und der Aufschrei des Verbandes der deutschen Familienunternehmer dagegen
Quandt, lässt Oetker, solche
das
Leute,
Ökonomenherz, ne, natürlich jubeln. nämlich zu sagen, wir wollen, also das haben wir auch schon öfters ja hier im Podcast besprochen, dass eben die Bemessungsgrundlage verbreitert wird und einen einleitlichen Satz gibt und möglichst Ausnahmen reduziert und dass da keine Unterscheidung zwischen Betriebsvermögen und so weiter gibt. Es gibt ja noch eine kleine Unterscheidung, nämlich dass du Stunden kannst,
ja.
Aber möglichst diese Unterscheidung, diese Einzelfallregelung da abzubauen, das lässt natürlich ein Ökonomenherz jubeln. Auch der Spitzensteuersatz würde ich auch sagen. Wir, Christian und ich haben uns ja, eigentlich wollen wir eine progressive Konsumsteuer haben.
Eine progressive Konsumsteuer?
Naja, du willst halt verteilungspolitisch vertretbar eine Konsumreduktion haben und die muss halt von bei den Reichen stattfinden. Das Bruttoinlandsprodukt muss in den nächsten 20 Jahren mehr in Investitionen gehen als in Konsum. Aus klimatransformatorischen Gründen, ja.
Meinst du sowas wie Luxussteuer auf Automobile oder sowas?
Ja, aber das ist ja viel zu wenig. Also was du gerne haben würdest, ist, dass du eine Mehrwertsteuer abhängig machst vom Einkommen oder so, ja. Oder von der Höhe des Konsums. Das
okay.
ist aber schwierig. Das ist auch steuersystematisch im Deutschen, da müsste das Grundgesetz und was weiß ich. Das kann man ökonomisch schon auch machen. Es gibt da auch Vorschläge. Das ist eher, würde ich sagen, im Bereich der steuerpolitischen Esoterik jetzt. Ja?
Okay.
Dass das Ganze nicht approximiert ist, dass du in der Tat einen viel progressiveren Verlauf hast. Also mit anderen Worten, dass du die mittleren Einkommen deutlich entlastet, das soll ja hier wohl auch mitfinanziert werden, und dass du halt eine deutliche Erhöhung des Spitzensteuersatzes hast, der aber dann immer höher greift. Ja, also damit kommst du an sowas ja ran ungefähr, hat auch der Sachverständigenrat ja vorgeschlagen, also das ist dann keine ökonomische Esoterik mehr, sondern das kann man machen, das ist innerhalb des Steuersystems, und ich glaube, Christian, würdest du auch zustimmen, oder, dass man das eigentlich haben will.
Ja. Nur mir ist nicht ganz klar, was diesen Vorschlag angeht, ob es das wirklich ist, weil auch nämlich der Solidaritätszuschlag wegfallen soll in dem Vorschlag der CDU. Und da ist mir ja nicht ganz klar, als ob das dann immer noch wirklich de facto eine Steuererhöhung für die ganz Reichen wäre.
Gut, steuersystematisch will man das ja. Man will ja den Solidaritätszuschlag.
Also ich würde gerne.
Und das ist das Einzige, was davon übrig bleiben wird.
Nee, das ist halt der politische Trick. Steuersystematisch bin ich für eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags, wenn es eingebaut wird in Einkommensteuer.
Ja, der Solidaritätszuschlag ist eine reine Bundessteuer.
Man will den Ländern nicht mehr Geld geben.
Und die Frage ist, ob du in der jetzigen Haushaltssituation, wo die Länder relativ günstig dastehen und der Bund relativ schlecht dasteht, auch weil der Bund eine Reihe von Länderaufgaben übernommen hat, zum Beispiel die Kommunen zu entschulden, was richtig war in der Sache, aber eigentlich eine Länderaufgabe war. Aber die Länder haben halt so lange blockiert, bis der Bund das gemacht hat, oder auch weil einige Länder
es konnten. Markus Söder nicht noch mehr Geld geben quasi.
Ja, genau. Sonst braucht er noch mehr Atomkraftwerke und so. Genau. Und dann macht es nachher Puff.
Puff, wie bei Loriot. Da ist Hallo in der Familie.
Und ein großes Hallo und viel Spaß.
Ein großes Hallo.
jedenfalls, das ist das Einzige, das ist so ein bisschen die Frage. Ja, aber grundsätzlich, also systematisch ist es schöner, dann nicht mehr diesen Zuschlag und sonst was zu haben, sondern eine Einkommensteuer. Da ist mir nicht ganz klar, ob da wirklich am Ende eine Mehrbelastung rauskommt. Bei der Erbschaftssteuer, das ist echt super. Der hat ja noch mehr so Schmankerl drin, die richtig nett sind. Nämlich, die Freibeträge, die sollen völlig unabhängig sein vom Erbschaftsfall und nur noch ein persönlicher Freibetrag sein, der ein Leben lang gilt und dann aufgebraucht ist. Das heißt, diese ganzen Steuergestaltungsspäße, die ganz viel, also deshalb wird es auch deshalb scheitern, weil damit werden halt eine Reihe von Steuerberatern werden arbeitslos, ja. Also es wäre auch sozusagen angebotsseitig, wäre das eine riesige Verbesserung, weil die Leute dann irgendwie, weiß ich nicht, Straßen bauen könnten oder Windkraftwerke. Jedenfalls, da soll man irgendwie einen Steuerfreibetrag haben, den hast du quasi, kriegst du mit deiner Geburt und dann ist der irgendwann aufgebraucht. Irgendwie 400.000 Euro und egal, ob du jetzt, ob deine Eltern reich sind.
Also so eine lebenslange Schenkungssteuer quasi, sagst du.
Genau, ob dir deine Eltern reich sind oder dein Onkel reich ist und dir Geld gibt, ist egal von wem du die Erbschaft bekommst, ist völlig wurscht, weil letztlich geht's dir ja besser dadurch, du hast jetzt Geld bekommen und ob der irgendwie eng ist oder nicht. Und das funktioniert dann gut natürlich, weil man dann nicht mehr in das Argument kommt, ja, aber der Erblasser hat ja hier eigentlich ein Interesse und daher der hat einen engeren Bezug und so. Ja, also bei den jetzigen Steuersätzen, die man in der Spitzensteuersatz bei der Erbschaftssteuer, der ist ja schon ziemlich hoch. Ja, und wenn ich den tatsächlich bezahlen würde auf die Erbschaft, die irgendwie von den Eltern kommt, dann kann man schon durchaus argumentieren, naja, gibt's da nicht einen besonderen Bezug zwischen Eltern und Kind, dass die in der Lage sein sollten, auch ein Haus, irgendwie ein Familienhaus, meinetwegen in München übertragen zu können, ohne dass 50% Steuern darauf anfallen. Also da kann man durchaus argumentieren. In dem Vorschlag, ich weiß, Holger, du bist anderer Meinung.
Ja, kann man gegen argumentieren, aber ich mach das jetzt nicht. Ja, genau.
Aber in dem Vorschlag, der Vorschlag ist, 10% Steuer zu haben, die ich dann im Zweifelsfalle auch noch über 10 Jahre strecken kann, da kann jetzt niemand sagen, oh, das geht jetzt gar nicht. Selbst wenn es 15% wären, und ich glaube, das ist halt, warum die Familienunternehmer so richtig im Dreieck springen und weshalb ich nicht...
Argument mehr haben, meinst du? Okay, jetzt
kapier ich. Ja, weshalb ich mich ärgere, dass das nicht aus der SPD kommt, dieser Vorschlag, zunächst einmal eine Steuerstrukturreform zu machen, in der Erbschaftssteuer, ja, und deshalb jetzt tot ist. Ja, wenn man mit 10% einsteigt, das ist ungefähr die durchschnittliche Besteuerung jetzt, dann kann man danach durchaus mal darüber nachdenken, ob man nicht sagt, na, vielleicht könnten wir auch 15% machen.
Das ist dann halt auch was, wo man Politik, also wo Parteien sich dann auch gegeneinander konkurrieren können.
Ja,
und die einen halt sagen, wir wollen 15, die anderen sagen, nein, wir wollen gar nichts. Und dann einigt man sich auf einen Kompromiss, wie damals bei der Mehrwertsteuer, dann gibt's halt 18%.
Richtig, gestreckt über 18 Jahre.
Aber das kannst du dann, wenn die Struktur stimmt. Und das Problem ist, wenn die Struktur nicht stimmt, und die Struktur stimmt halt überhaupt nicht in der Erbschaftssteuer, ja, dann kannst du das relativ einfach machen. Dann wird echt der politische Wettbewerb dann auch möglich. Weil jetzt ist alles so, ist es im Grunde genommen unmöglich, weil keiner, das ist so ein komplexes Netz, dass es da keinen sichtbaren politischen Wettbewerb geben kann.
Ja. Mhm. Also insofern, das ist groß, aber leider aus der Opposition.
Aus der falschen Richtung in die falsche Richtung. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Vielleicht hast du ja recht, jetzt machen wir mal ein bisschen Verschwörungstheorie. Ja. Vielleicht haben die, das wäre ja meine Hoffnung, die haben Wind bekommen, dass die Ampel sowas plant und wollten das jetzt blockieren.
Du hast aber schon mitgekriegt, dass die FDP in der Regierung sitzt, ne?
Ich glaube, dass die FDP mit einer Steuerstrukturreform bei der Erbschaftssteuer durchaus punkten könnte, weil
das ist eigentlich eine liberale Reform.
Erstens ist es ideologisch eine liberale Reform, aber zweitens ist nicht ganz klar, dass nicht für viele sagen wir mal auch wirtschaftlich an der FDP interessierten Wähler, die Freiberufler sind, die relativ vermögend sind, ohne die großen und Industrieunternehmenseigentümer zu sein. Dass für die nicht solch eine Steuerstrukturreform bei der Erbschaftssteuer durchaus interessant sind. Warum? Weil sich natürlich bei den ganzen Freiberuflern, die haben, weil sie sich ja selber fürs Alter versichern müssen, haben die typischerweise, wenn sie dann alt sind, haben die sehr umfangreiche Vermögen, auch weil sie gut verdient haben und so weiter. Aber die haben auch aus strukturellen Gründen relativ große Vermögen. Wenn die jetzt zufällig früh versterben, dann übertragen die große Vermögen an ihre Erben. Und dann kann es aber sein, weil sie nicht diese ganzen Steuerschlupflöcher wählen können, weil sie jetzt nicht schon hingehen können und die Erbschaft frühzeitig übertragen.
Brauchst die Kohle ja für die Rente. Ja, ja.
Für die Rente, ja. Haben. Das können sie nicht machen. Also zahlen sie dann, beziehungsweise ihre Erben, zahlen entsprechend hohe Erbschaftssteuer. Von daher ist mir nicht ganz klar, ob nicht für die große Mehrzahl der FDP-Wähler eine Steuerstrukturreform mit wesentlich niedrigeren Steuersätzen in der Erbschaftssteuer nicht durchaus attraktiv sein könnte.
Jetzt müsste nur noch die FDP das begreifen, ne?
Ja.
Naja, es hören ja hoffentlich welche zu.
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, falls ihr noch dran seid.
Also, schöne Grüße an Christian.
Respekt, Freunde, Respekt. Und Rüdiger Bachmann und Christian Meyer, vielen Dank.
Tschüss.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.